Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Martin Spiller. An der Tankstelle, im Supermarkt, im Restaurant, die Preise kennen seit Monaten nur eine Richtung. Und auch wenn die Inflation zuletzt ein bisschen nachgelassen hat, sie bleibt doch rekordverdächtig hoch. Berlin kann diese Entwicklung nicht komplett drehen, aber vielleicht doch etwas abmildern. Das ist zumindest der Plan der schwarz-roten Koalition. Sie will sowohl bei den Wasserpreisen als auch bei den Mieten der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften einen Riegel vorschieben. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Menzel.
Schwarz-Rot verspricht Stabilität bei den Wasserpreisen. Sowohl CDU-Fraktionschef Dirk Stettner als auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh machen deutlich, dass sie beim Wasser auf die Preisbremse treten.
Mit mir, mit uns wird es keine Erhöhung der Wasserpreise geben. Das sind reine Mitnahmeeffekte.
Also nur um mehr Gewinn ans Land abzuführen, werden die Wasserpreise nicht erhöht.
Hochrentabel sind die Berliner Wasserbetriebe, aber auch der Investitionsbedarf in Leitungen und Klärwerke ist riesig. Auch deshalb hatte das Landesunternehmen vor einigen Monaten auf die Möglichkeit von Preiserhöhungen hingewiesen. Der Preisstopp, nun verordnet durch die Politik, könnte bedeuten, dass das Land Berlin künftig auf Gewinne verzichten muss, die Wasserbetriebe derzeit noch üppig in die Landeskasse spülen. Das deuten die Fraktionsvorsitzenden an. Sozialdemokrat Saleh geht es aber jetzt vor allem darum, die aktuelle Preisspirale zu durchbrechen, beim Wasser, aber auch bei den Mieten.
Ich habe gehört, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Wünsche haben, Träume haben von über 5%, manche sagen sogar 7%, klares Veto. Es wird keine Erhöhung geben über eine 2, noch was hinaus. Wie das aussieht, wird gerade errechnet.
Anders als bei den Wasserbetrieben stehen die Wohnungsbauunternehmen des Landes unter starkem Druck. Sie sollen niedrige Mieten garantieren und gleichzeitig beim Neubau liefern. Beides gehöre zusammen und deswegen bräuchten die Unternehmen die Möglichkeit für moderate Mieterhöhungen, so CDU-Fraktionschef Dirk Stettner.
Wenn wir hier im Bereich 2-3% die Mieten erhöhen, dann ist das die Möglichkeit für die LWUs, so heißen landeseigene Wohnungsunternehmen, abgekürzt, um bezahlbaren Neubau zu erstellen.
Überzeugen kann die Koalition die Opposition mit der Begrenzung der Mieterhöhungen nicht. Der baupolitische Sprecher der Linksfraktion Niklas Schenker sieht in der schwarz-roten Politik vor allem Widersprüche.
Sie haben ja jetzt schon angekündigt, Sie wollen die Mieten für die ärmsten Haushalte in Berlin anheben. Sie wollen den Kündigungsschutz lockern und Sie wollen weniger Sozialwohnungen für die Ärmsten bauen. Das ist ein Abrissunternehmen gegen die soziale Ausrichtung der landeseigenen Wohnungsunternehmen.
Stattdessen müsse der Mietenstopp verlängert werden, forderte linken Politiker Schenker. Und auch das Kündigungsmoratorium bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sei über das Jahr 2023 hinaus erforderlich.
Jan Menzel aus der RBB-Landespolitik Berlin. Rund 8.100 Euro im Monat bekommt ein Abgeordneter im Brandenburger Landtag derzeit als Entschädigung, auch Diät genannt. Dazu kommen dann noch Zuschüsse, zum Beispiel für Sachkosten, Personal sowie Kranken- und Rentenversicherung. Normalerweise wird diese Entschädigung jedes Jahr erhöht, und zwar prozentual in dem Verhältnis, in dem auch die Einkommen in Brandenburg steigen. Im kommenden Jahr wären das dann 390 Euro mehr. Das ist zu viel, findet die Opposition. Amelie Ernst aus der RBB-Landespolitik hat die Debatte im Landtag in Potsdam für uns verfolgt.
Die Linke wollte mit einem eigenen Gesetzentwurf erreichen, dass die reguläre Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung im kommenden Jahr ausgesetzt wird, so wie bereits in den Jahren 2020 und 2021. Eine Erhöhung sei nicht angemessen, weil derzeit viele Menschen im Land sparen müssten und Steuergelder besser für die Armutsbekämpfung eingesetzt werden sollten, so Linken-Fraktionschef Sebastian Walter. 390 Euro mehr für die Abgeordneten seien mit Blick auf viele niedrige Renten und Niedriglöhne nicht vertretbar.
Überall in diesem Land wird davon gesprochen, dass gespart werden muss. Wir hören bei jedem Antrag, wo es tatsächlich um Nöte in der Bevölkerung geht, wir haben dafür kein Geld. Hier wird aber so getan, als ob das alles gar keine Rolle spielen würde. Und das ist doch ein wichtiges Zeichen und ein klares Zeichen dafür, dass ihr Verhalten abgehoben ist und nichts mehr mit der Realität im Land zu tun hat.
Auch die AfD wollte mit einem Entschließungsantrag erreichen, dass der Mechanismus der automatischen Diätenerhöhung abgeschafft wird. Diese müsse jedes Jahr neu ausgehandelt werden. Einen Automatismus dürfe es nicht geben, so AfD-Politiker Dennis Holoch.
Und es ist außerdem den Menschen auch schlichtweg nicht mehr zu erklären, weshalb aufgrund ihrer schlechten Politik sie jeden Monat mehr Geld für Strom ausgeben müssen, mehr Geld für die Nahrungsmittel ausgeben müssen, mehr Geld für die Miete ausgeben, mehr Geld für die Heizung ausgeben und jetzt noch von ihren Steuern 390 Euro für jeden der 88 Abgeordneten zahlen müssen, meine Damen und Herren. Das ist schäbig.
Auch die Freien Wähler kritisierten die automatische Erhöhung. Aus Sicht der Koalitionsfraktionen dagegen hat sich die prozentuale Anpassung an die Durchschnittslöhne bewährt. So gerate man als Parlament nicht in Verdacht, das eigene Einkommen willkürlich festzulegen, so CDU-Haushaltspolitiker Steven Breetz.
Sie sind in der Pflicht, nicht nur zu sagen, was Sie nicht wollen, sondern Sie müssen diesem Hohen Haus dann auch erklären, was Sie stattdessen wollen. Wenn Sie uns einen Mechanismus hier vorlegen, der gerecht ist, der fair ist und der akzeptiert ist und der besser ist als den, den wir hier haben, rennen Sie bei mir offene Scheunentore ein, das kann ich Ihnen sagen.
Mit den Stimmen von SPD, CDU und Grünen wurden die Anträge der Opposition abgelehnt. Der Mechanismus der angepassten Erhöhung der Diäten wurde 2017 eingeführt. Zuvor hatte eine unabhängige Kommission entsprechende Vorschläge unterbreitet.
Unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst. In Berlin wird der Platz für Flüchtlinge knapp. Der Senat will deshalb nun Hotels oder Hostels anmieten und Leichtbauhallen hochziehen. Außerdem sollen die Bewohner in den bestehenden Unterkünften noch enger zusammenrücken. Aber das Leben auf engem Raum, das schafft auch Konflikte. Teils für Monate und Jahre, denn die Geflüchteten finden keine eigene Bleibe auf dem angespannten Wohnungsmarkt. Es gibt aber für Probleme wie diese eine Beschwerdestelle, an die sich die Menschen wenden können. RBB24-Reporterin Jenny Barke war dort am Tag der offenen Tür zu Besuch.
Asad Ibrahim ist vor 6 Jahren nach Deutschland geflohen, als Kurde vor dem syrischen Regime. Das Ankommen damals war für ihn schwierig.
In Berlin war auch schwieriger, weil Berlin groß ist und besonders mit den Behörden ist schwierig. Und damals gab es keine Stellen wie BUPS.
BUPS ist kurz für Berliner Unabhängige Beschwerdestelle für Flüchtlinge. Die von den Johannitern betriebene Stelle in Neukölln gibt es seit 2 Jahren. Asad Ibrahim ist inzwischen hier Lotse, bietet geflohenen Menschen ein offenes Ohr. Ein Drittel ihrer Beschwerden bezieht sich auf die Ausstattung der Unterkünfte, kaputte Fenster, fehlende Kochmöglichkeiten. Aber oft verstehen die Menschen auch einfach nicht, was die Behörden von ihnen forderten, sagt Maike Kajulo-Brahms. Sie versteht die BUPS als Vermittlerin.
Gerade durch diese besondere Kombination von den Lotsen und den Sozialarbeitern, die bei uns zusammenarbeiten, ist das oft sehr hilfreich, um eben solche Kommunikationsflüsse zu lösen.
Insgesamt sind täglich 15 Lotsen in den Flüchtlingsheimen unterwegs. Sie sprechen 14 unterschiedliche Sprachen. Monatlich nehmen sie etwa 200 Beschwerden auf. Für Kajulo Brahms ist das ein demokratisches Grundrecht.
Ich denke, dass das sehr wichtig ist, dass geflüchtete Menschen, die herkommen, die Erfahrung machen, dass sie Rechte haben, die sie einfordern können, weil das ist auch einer der wichtigen Schritte auf dem Weg zur Integration, diese Erfahrung zu haben.
Dabei sei es nicht immer einfach, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Teils aus Diktaturen geflohen, hätten viele Angst, dass bei Kritik ihr Asylantrag abgelehnt werde. Doch das Konzept habe Erfolg. 60% der Beschwerden könnten gelöst werden, das Verständnis untereinander steige. Die BUPS diene gar anderen Ländern als Vorbild. Aus der Schweiz und Italien seien Kollegen da gewesen, um von der Berliner Beschwerdestelle zu lernen. Nur eines kann die BUPS nicht: das dringende Platzproblem für Geflüchtete in Berlin lösen. Deshalb fordern die Flüchtlingshelfer auch hier, dass dringend mehr Wohnungen gebaut werden.
Jenny Barke hat die BUPS vorgestellt. Immer mehr Schwimmhallen in Brandenburg sind geschlossen. Neben Frankfurt-Oder und Schwedt auch Senftenberg, seit kurzem Spremberg und in dieser Woche auch noch Cottbus. Den Schwimmvereinen jedenfalls geht langsam die Luft aus, wie unser Beispiel Senftenberg zeigt. RBB24-Reporterin Anke Blumenthal.
Sonntagmorgen kurz vor 8, etwa 20 Kinder stehen zum Schwimmtraining mit Christian Hahn bereit.
Wenn eine Badekappe hat, setzt sie jetzt bitte noch auf.
Sonntagmorgen, gewünscht hat sich das niemand. Es ist nur das einzige Zeitfenster, in dem noch Bahnen in der Ausweichhalle frei sind. Dafür sind Eltern und Großeltern eine halbe Stunde mit dem Auto nach Lauchhammer zum Freizeitbad gefahren. Auch der Trainer.
Was die Eltern da auch leisten, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, aber es ist Tatsache die einzige Möglichkeit, so für uns zu trainieren derzeit, also gerade was die Kinder betrifft.
Bärbel Strecker hat ihre Enkel nach Lauchhammer gefahren. Sie hat selbst jahrelang im Schwimmverein Senftenberg trainiert. Ihr Eindruck, Schwimmen lernen, auch in den Schulen, ist kaum noch möglich. Erst wurden die Hallen wegen der Pandemie geschlossen.
In der Situation konnte nicht trainiert werden. Dann kam auch noch die Hallenschließung dazu. Und ich habe es ja bei meinem Enkel gesehen. Der Große von denen ist wirklich in diese Pandemiezeit reingefallen. Ich finde es furchtbar, dass Kinder keinen Schwimmen mehr lernen können.
Weil Schulschwimmen sonntagmorgens um 8 nicht geht, hat die Stadt Senftenberg den Schwimmunterricht für die dritten Klassen ans Jahresende verlegt. Dann gehen die Grundschulen Grundschüler für eine Woche ins Freibad Großräschen. Bärbel Strecker hält das für problematisch. Kinder brauchen Kontinuität beim Schwimmen lernen.
Sowas muss immer integriert werden, wie alles im Leben. Zähneputzen mache ich auch nicht bloß von Dezember, vom 1. bis zum 24., bis die Süßigkeiten weg sind.
Schwimmtraining im eigenen Senftenberger Verein abzusichern, dafür telefoniert Christian Hahn jede Woche neu durch.
Wir brauchen eine Schwimmhalle, Schluss aus endlich. Also gefühlt legen die Kommunen zu wenig Geld zurück, um einfach auch auftretende Probleme direkt und schnell lösen zu können. Ich finde es halt auch schade, dass nicht die Möglichkeit geprüft wird, was ist mit einer temporären Geschichte. Das wäre für uns zumindest eine Alternative, dass Trainingsbetrieb als auch Schulsport zumindest gewährleistet werden kann.
Temporär aufgestellte Schwimmbäder, wie bei Olympischen Spielen, aber auch das kostet Geld. Die Schwimmhalle in Senftenberg soll noch bis zum Jahre 2026 um- bzw. neu gebaut werden.
Nicht nur in Senftenberg, viele Schwimmhallen sind geschlossen, Anke Blumenthal berichtete. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.